nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich an meiner Seite unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Aber wir sind nur die beiden Stimmen am Mikrofon. Die Hauptpersonen sind selbstverständlich wieder andere. Der eine zum Beispiel, der feierte seine Siegpremiere, startete quasi von 0 auf 100 durch und holte sich das Scandinavian Invitation. Und der andere, der krönte die wohl konstanteste Saison seiner Karriere, stürmte beim Finalturnier in Atlanta von 5 auf 1 und gewann zum zweiten Mal in seiner Karriere den FedEx Cup. Und da gab es dann noch eine Dame, die auf der LPGA Tour einen Erdrutschsieg feierte. Unter anderem dank höherer Mächte, wie sie selbst gesagt hat. Und die deutschen Damen, die waren auch ganz gut unterwegs. Von den deutschen Herren wollen wir lieber an dieser Stelle nicht reden. Wir sprechen lieber von den Jungs, die ich eben schon und den Mädels, die ich eben schon ansprach. Wir sprechen von Erik van Rooyen auf der European Tour und von Rory McIlroy auf der PGA Tour und auch von Yin-Yong Ko bei den Damen. Und auf die stoßen wir hier auch gleich noch an bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Womit denn am besten Erik van Rooyen?
Probably a few beers and a few shots of tequila. I think it's on the menu.
Das wird doch mal Menü, oder?
Ja. Hier in Bayern ist sowieso Bier auch eine Hauptmahlzeit. Insofern gehe ich mit.
Erik van Rooyen hat das Ganze aber offensichtlich seinen Turniersieg in Skandinavien so gefeiert. Ich glaube, die Feier dürfte ein bisschen ins Portemonnaie gegangen sein.
Oh ja, Skandinavien ist definitiv nicht zu empfehlen, wenn man Alkohol in größeren Mengen konsumieren möchte. Das kann tatsächlich den Geldbeutel beanspruchen. Auf der anderen Seite hat er 1-2 Euro mit nach Hause genommen mit seinem Turniersieg.
Um genau zu sein, 250.000 Euro und die müssen ja dann auch wieder irgendwie unter das Volk, also die schwedische Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes hat er damit wahrscheinlich ein bisschen belebt, aber 250.000 Euro sind natürlich ein Taschengeld gegen das, was Rory McIlroy auf der PGA Tour gewonnen hat. 15 Millionen waren es, die er dann am Ende für den Sieg im FedEx Cup sich geholt hat. Also das ist auch dann schon eine ordentliche Hausnummer. Reden wir aber nicht über Geld, reden wir über großen Sport und den gab es am Wochenende tatsächlich reichlich zu bestaunen. Und ihr hört's gleich hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Wir starten unsere Nur-Golf-Ausgabe heute am Montag natürlich mit dem Blick auf das Tour Championship, das Finale beim FedEx Cup Playoff 2019 und auf den Sieger Rory McIlroy. Fünfter war er vor dem Start des Events. Am Ende war er ganz oben, hat das Turnier gewonnen mit einem Totalscore, Insgesamtscore von minus 18. 4 Schläge vor Xander Schauffele und 5 Schläge vor den geteilten Dritten Brooks Koepka und Justin Thomas. Rory McIlroy hat's also wieder geschafft an einem Ort, an den er zurückgekehrt ist, an den er eigentlich keine so guten Erinnerungen hatte. Wir hören mal rein, bei der PGA Tour hat er im Siegerinterview da was zu gesagt und auch zur Aufnahme durch die Fans.
It was pretty cool. I must say, I didn't enjoy that walk last year like everyone else did. I played terribly. I got myself into the final group. I never took the fight to Tiger. You know, going up against the number one player in the world today, you know, he got one over on me in Memphis, and I wanted to sort of try to get some revenge today. So to play like that, you know, alongside Brooks and get the win the FedEx Cup, yeah, it's awesome. It's amazing, you know, how different things can be in a year.
In einem Jahr kann eine ganze Menge passieren. Desiree, bei Rory McIlroy ist eine ganze Menge passiert. Nicht nur, dass er im letzten Jahr dann aus der Führung oder Co-Führung aus dem letzten Flight rausgefallen ist, am Ende Siebter wurde, sondern er hat ja auch ein bisschen was geändert, damit es in diesem Jahr dann insgesamt ein bisschen netter aussieht.
Ein bisschen netter aussehen, es ist eine schöne Umschreibung dafür, dass er jetzt der einzige Spieler ist außer Tiger Woods, der den FedEx Cup zweimal gewonnen hat, also die Gesamtwertung. Und ja, Rory hat, glaube ich, über das ganze Jahr gesehen einfach unglaublich viel verändert an seinem Mindset und auch an seiner Einstellung. Er ist ja jemand, der durchaus sehr über sich selbst nachdenkt, über seine Person nachdenkt, über den Sport nachdenkt. Und hat ja jetzt auch schedule-bedingt praktisch, also gefühlt in Anführungszeichen, nur PGA Tour gespielt in diesem Jahr. Und das hat sich letztendlich ausgezahlt. Und also Mr. Consistency im Jahr 2019 hat eine Zeit lang so ein bisschen so ausgesehen, als ob es irgendwie gar nicht so toll wäre, weil er hat halt unglaublich viele Top Tens, also quasi immer gefühlt. Und jetzt ist es dann eben so, dass er mit dem FedEx Cup noch dann das große Ereignis geholt hat. Ich meine, er hat nett angefangen mit den Players, das war ja schon mal ein Markenzeichen, aber er war sicher nicht zufrieden damit, dass keins der Majors sich da irgendwie in seine Tasche bewegt hat, und jetzt hat er aber dann der Welt und Brooks Koepka und wem auch sonst noch gezeigt, okay, dann mache ich es in der Jahresendwertung.
Zur richtigen Zeit also am richtigen Ort gewesen. Ja, die Majors, gerade vor allen Dingen The Open natürlich, das Heimspiel, etwas, was über diese Saison lastet, was ihn jetzt aber wahrscheinlich endgültig nicht mehr belastet, nachdem er jetzt mit dem FedEx Cup dann und der Endwertung die Kuh vom Eis gekriegt hat. Was man zu Rory McIlroy dann auch nochmal sagen muss, auch wenn dieser Formatwechsel in diesem Jahr natürlich eigentlich die begünstigt, die dann am Ende in Form sind. Es hat mit Rory McIlroy den richtigen getroffen bei der Gesamtwertung, denn er hätte, ganz egal mit welchem Format gespielt worden wäre, das Turnier und auch den FedEx Cup ohnehin gewonnen.
Ja, und ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass das in diesem Jahr so passiert ist. Wenn, also das Worst-Case-Szenario, was ich hatte eh befürchtet, also bin davon ausgegangen, dass es nicht eintritt, aber das kannst du ja nie, wäre gewesen. Und das ist jetzt um Gottes Willen überhaupt nicht persönlich gemeint, aber dass Justin Thomas mit dieser -10 Vorgabe ins Turnier geht und dann jeden Tag dann noch so mal irgendwie -3, -4, -5 draufscheffelt und uneinholbar über 4 Tage hinweg da durch das Turnier cruist und sich auch den FedEx Cup holt, dann wäre diese ganze Wertung so ein bisschen ad absurdum geführt worden. Aber man sieht eben, dass auch so eine Leistung, die Justin Thomas in der Vorwoche in Medina gebracht hat, ist eben nicht auf die nächste Woche übertragbar. Und dadurch, dass sich eigentlich schon am ersten Turniertag das Feld ziemlich durchmischt hat und Justin Thomas leider für ihn, also das tut mir leid jetzt für seine persönliche Jahresbilanz, aber zum Wohl der Spannung des Turniers dann eigentlich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und sehr, sehr, sehr unzufrieden sein muss und sein wird mit seinem Turnierverlauf, gab es natürlich dann die Möglichkeit, dass sich dieses Feld komplett, einfach nicht komplett durchmischt, aber dass alles sehr nah zusammenrückt und dass nach dem ersten Tag das eigentlich schon, also war eigentlich wunderbar. Also da war alles nah beieinander, da konnte noch alles passieren, da war nicht irgendwie einer so weit vorne raus, dass das ganze Ding natürlich total langweilig wird, und das wäre der Killer gewesen. Und auf der anderen Seite hat ja diese ganze FedEx Cup Struktur immer wieder das Problem, oder muss ich den Vorwurf gefallen lassen, dass dann jemand, der in den letzten 2, 3, 4 Wochen der Saison gerade gut drauf ist und davor möglicherweise gar nichts gerissen hat, auf einmal mit diesem Riesenpott nach Hause geht. Riesenpott, übrigens, Rory hat ihn kaum hochgekriegt. Dass der Den Pott natürlich, was denn sonst? Also musste da wirklich, also konnte ihn eigentlich nicht alleine in die Höhe stemmen, das war so ein unglaublich schweres Teil. Also denken wir, meine Güte, will ihn jetzt nicht einzeln dissen, aber Bill Haas war so einer, der da wirklich um die Ecke kam und da Leute verdrängt hatte in seinem FedEx Cup Gewinnjahr, wo man dachte, okay, die müssten das eigentlich unter sich ausmachen. Und jetzt ist es so, dass mit Rory jemand den FedEx Cup gewonnen hat mit dem neuen System, der erstens auch das ganze Jahr über natürlich ganz vorne weit weg war, also nicht so ein wie Kai aus der Kiste kommer war. Und zum anderen hat Rory das eben auch nicht dank einer Vorgabe geschafft, sondern Rory hat halt einfach mal das Turnier, auch selbst wenn alle Spieler even par gestartet wären, ganz eindrucksvoll mit -13 fürs Turnier mit 3 Schlägen Vorsprung auf den Nächstplatzierten, nämlich auf Xander Schoffli bei -10, für sich entschieden. Insofern war das eine ganz klare Leistung, die jegliche, wie soll ich sagen, Strukturkritik dann in diesem Fall mal außen vor lässt.
Nicht dank Vorgabe, sondern trotz Vorgabe, muss man dann bei Rory McIlroy auf jeden Fall sagen. Wir hören mal rein, wie er gegenüber der PGA Tour im Siegerinterview denn sein Mindset vor dem Turnier und vor allen Dingen auch sein Ziel für den letzten Tag dann erklärt hat.
Yeah, my goal today was to go and win, not the normal tournament, but win by even strokes, right? So, you know, if everyone started on even this week, my goal was to just shoot the lowest score of the week. And I think with that birdie on the last, I did that. That's why I was still concentrating on it. So that was my goal going out.
Und hat sich's ja sogar noch ein bisschen schwer gemacht auf der Schlussrunde. Bogies auf der 14 und 15, aber dann kamen da zum Glück noch mal zwei Birdies am Ende.
Ja, das ist meine Schuld.
Du hast Schuld, ja klar, wer sonst?
Wer sonst? Nein, das Problem war, dass ich nach diesem wirklich tollen Birdie an der 13 einen Tweet rausgelassen habe, zwar mit einer kleinen Nebenbedingung noch, wenn er so weiterspielt, dann wird er gewinnen und dann wird er natürlich auch irgendwie Geschichte schreiben mit diesem zweiten FedEx Cup Sieg. Und ich hatte kaum aufs Senden gedrückt, da kam dann die 14 und ich dachte so, oh nein, oh Gott, ich hab's irgendwie verschrien oder irgendwie sowas. Also nein, hat natürlich nichts mit mir zu tun, aber es war wieder mal so ein da hast du mal so einen Eindruck und hast so ein Gefühl, hey, das lässt er sich nicht mehr nehmen und dann sollte man keine Tweets aussenden, solange das Ding nicht durch ist.
Besser nicht, vor allem, wenn man Sky Go guckt.
Ja, ich weiß.
Der Desiree schrieb mir, hey, Rory, klasse, und ich schrieb ihr so zurück, naja, also die Annäherung fand ich jetzt nicht so toll, löste sich dann auf, Desiree hing so ungefähr eine Minute hinterher mit dem Bild.
Ja. Es gibt Leute, die hängen im Leben einfach immer hinter den anderen zurück. Ich war halt nicht so schnell. Ja, das war tatsächlich das technische Problem oder die technische Erklärung auf deinen so, hä, was? Aber hat sich ja dann noch aufgelöst. Aber diese beiden Bogies an 14 und 15 haben das dann schon nochmal spannend gemacht. Und ich meine, das Xander Schauffele auf diesem Platz, wir erinnern uns an den Sieg, den er in seinem Rookie-Jahr da vollbracht hat und auch an seine Performance jetzt übers Turnier. Man sieht ja an dieser Vorgabe rausgerechneten Liste Platz Nummer 2 mit minus 10 von Even Par ausgesehen. Das ist halt einfach mal eine richtige Leistung. Und Rory hatte auch ein bisschen, also er hatte nicht Glück, er hat sich das sauber selbst erarbeitet. Und diese Birdies an 17 und 18 waren unglaublich gut. Aber so ein Rundenverlauf ist natürlich dann auch immer so ein bisschen auf und ab. Und er hat's ein bisschen spannend gemacht nochmal.
Das hat er, aber am Ende hat er eben auch gewonnen. Aber wir können ihn nochmal hören zum Dreikampf, der es ja war dann auf der Schlussrunde mit Xander Schauffele, mit Brooks Koepka und eben mit Rory McIlroy.
You know, it looked like it was a three-horse race between Xander, Brooks, and I, and then, you know, on the sort of middle of the back nine, it was just Xander, and I sort of was able to separate myself, but it's tough coming in. I made those two bogeys on 14 and 15, made a huge par save on 16, and then was able to birdie the last two, so, you know, such a cool way to end what has been for me a great season. You know, I'll look back on this season, and, you know, there's been a lot of good things that I've done, and, you know, try to improve for next year again.
Also kann noch deutlich besser werden. Kommen wir gleich auch noch mal zu. Vorher gucken wir auf Brooks Koepka, wo es auch deutlich hätte besser sein können. War ja als 54 Lochführender auf die Schlussrunde gegangen. Und eigentlich bringt er sowas doch relativ souverän nach Hause. Jetzt hat er dann auf der Schlussrunde nur eine 72 gespielt. Zwei über.
Ja, ungewöhnlich tatsächlich. Und hätte ich so jetzt auch nicht drauf gewettet.
Der hat nur 5 von 14 Fairways getroffen.
Das ist, also er hatte zwei Probleme, nämlich immer zu Beginn eines Loches und am Ende, nämlich die Drives waren einfach Katastrophe, also das hast du schon gesagt, die Statistik, da war einfach, hat er nicht getroffen, hatte aber auch selbst dazu gesagt, er hat auch auf der Range schon überhaupt kein Gefühl dafür gehabt und das ist halt auch bei so Superprofis dann der Fall, dass die mal so Tage haben, wo es nicht so wirklich funktioniert. Und zusätzlich zu den nicht getroffenen Fairways kamen dann halt auch noch die Putts und da hat er auch mehr gebraucht als an jedem anderen Tag, nämlich 30 insgesamt. Und wo er halt auch gesagt hat, ja, wenn dann halt auch da nichts irgendwie fällt, dann ist halt auch schwierig. Und es war eigentlich eine ganz, ganz, ganz nette Erklärung von ihm. Also er hat das so runteranalysiert, eben Driver ging nicht, Putten war nicht gut und ich habe mich nicht irgendwie wohl gefühlt. Also Iron Play war okay, aber der Rest drumherum eben nicht so. Und dann hat er nur gesagt, I mean, I can't bring it every day. Und naja, gut. Ich glaube, das ist dann auch schon tatsächlich die runden Erklärungen bei ihm. Ich meine, das ging sehr zäh los. Er hat 5 Pars überhaupt nur gespielt, aber das ist für mich dann immer so ein schlafender Tiger. Ähnlichkeiten namenstechnisch zu bekannten Golfgrößen sind das zufällig. Aber da dachte ich mir noch, naja gut, der kommt da halt nicht so gut in die Runde rein. Lass da mal ein Birdie passieren, dann geht's los. Und prompt an Loch Nummer 6, was allerdings auch das Einfachste ist, hat er dann das Birdie gespielt. Und dann dachte ich so, aha, jetzt geht es mal so richtig los. Ja, wenn nicht nach Loch 6 eben Loch 7 gekommen wäre. Und da hat er wirklich, also da haben auch auf Twitter ganz viele Golf-Experten und Berichterstatter und was weiß ich wer alles, haben nur getwittert. Das siehst du auch ganz, ganz selten, dass Brooks, der hat wirklich links den Ball absolut ins Gemüse daraus gedrückt. Also das ist fast ein Urwald, wenn du das so möchtest. Der Ball wurde gefunden. Er musste dann aber erstmal einfach nur aufs Fairway rausspielen und hat dann da in Summe dann tatsächlich ein Double Bogey produziert. Und das war dann halt schon mal so ein erster Move, der ihn so richtig getroffen hat, weil, wie es eben im Golfen öfter mal so passiert, Rory dummerweise ausgerechnet an Loch 6 und an Loch 7 gleich nochmal jeweils ein Birdie gespielt hat. Und dann bist du halt sofort, das ist ja dann so ein Doppeldings. Du verlierst nicht 2 Schläge, du verlierst gleich 3 und am nächsten Loch dann nochmal. Da waren sie dann beide mit Birdies, aber da war dann Brooks Koepka auf einmal irgendwie im Hintertreffen und hat sich davon nicht mehr so wirklich erholt. Und tatsächlich war es dann auf der Back 9 so, Loch 10, 11, hätte man noch denken können, okay, man weiß nie, also das war immer noch so nah zusammen, dass Koepka da irgendwann, wenn er so den Kick gekriegt hätte, dass es funktioniert, vielleicht noch hätte rankommen können. Das Einzige, was dagegen sprach, war wirklich, dass er also ganz, ganz, ganz schlecht abgeschlagen hat für seine Verhältnisse und auch generell. Und wenn du dann natürlich eine Bogey-Serie 12, 13, 14 hinlegst, gut, dann bist du weg. Also dann, das war der Moment, wo Rory dann auch gesprochen hat davon, dass es eben kein Dreikampf, sondern nur noch ein Zweikampf war. Und Xander Schauffele hat dann eben das gegen Schluss hin auch nicht so durchziehen können, dass er daraus hätte Kapital schlagen können. Der hat halt sein letztes Birdie auf der 12 gespielt und dann an der 14 einen Bogey. Da war es dann schon wirklich viel passiert. Der war ja auch vor den anderen beiden unterwegs und hat dann nur noch Pars retten können, bis hin selbst zur 18. Und an der 18 hat er einen wirklich absolut machbaren Birdie-Putt verschoben, wo dann wirklich alle gedacht haben, oh nein, weil das sind Millionen-Putts dann. Also weil ja, da geht's einfach zwischen Platz 2, 3, 4, 5, sind es Millionen einfach Unterschied. Das ist ja aber ja, witzig. Also kann man ja eine Grundsatzdiskussion anfangen, ob das ja, prinzipiell gut sein muss.
Aber der verschobene Putt von Koepka, um das nochmal mit Zahlen zu untermauern, an der 18, das verpasste Birdie, das hat ihn dann extra eine Million Dollar gekostet. Das können wir schon mal sagen.
Ja, aber
kann sich trösten mit 3,5, die er am Ende gekriegt hat. Aber trotzdem, ich meine, das ist dann schon mal fast ein Viertel von dem Ganzen, was er da verdient. Ein bisschen mehr als ein Viertel.
Ja, das kann er quasi direkt eigentlich dann an Xander Schauffele geben, weil
kann man das
der
steuerlich
hat
absetzen? Kann man das steuerlich absetzen?
Da bin ich raus. Nein, aber das war tatsächlich so. Also Xander Schauffele hat ja mit seinem verschobenen Putt so ausgeschaut, als ob er eben auf den dritten Platz zurückfallen würde, weil Brooks Koepka da noch kommt. Und Koepka hat dann freundlicherweise auch verschoben und dann war Schauffele wieder auf dem alleinigen zweiten und hat dann auch noch 2,50 Euro mitnehmen dürfen.
Immerhin. Wir müssen auf Brooks Koepka noch mal kurz gucken. Also, der hat ja auch noch seine dritte Runde beenden müssen am Sonntag. Hat 13 Runden oder 13 Löcher von der dritten Runde noch spielen müssen. 31 insgesamt am Sonntag spielen müssen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das war dann auch eine ziemlich körperliche und psychische Belastung. Wenn wir aber genau gucken, Schauffele und McIlroy mussten das auch. Also, die konnten damit auch umgehen.
Nee, das ist tatsächlich, also ich meine, das ist richtig krass, natürlich von der Belastung her. So viel zum Thema, Golf ist kein Sport.
Es gab ja ein Gewitter, das müssen wir vielleicht noch kurz sagen. Da sind ja auch bei diesem Gewitter 5 oder 6 Zuschauer leicht verletzt worden, mussten ins Krankenhaus. Dadurch gab es dann auch eine längere Unterbrechung, unwetterbedingt. Und den Leuten geht es zum Glück gut. Also es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Aber trotzdem, man hat wieder gesehen, wie gefährlich das eben sein kann, auch Gewitter auf dem Golfplatz. Und dass da eben dann diese Abbrüche oder Unterbrechungen einfach auch absolut richtig sind.
Ja, natürlich. Und also es ist tatsächlich für mich immer noch so ein bisschen rätselhaft, wie das so plötzlich kommen konnte. Aber du kannst halt auch nicht alles vorhersehen und du kannst vor allen Dingen ja so einen Platz nicht evakuieren, in Anführungszeichen, wegen der Gewitterwarnung. Dann nimmt man dann die Spiele runter und die Zuschauer, die sind da erstmal noch drauf. Also du kannst die ja nicht in Sekunden vom Platz schaffen und insofern ist das dann wirklich eine gefährliche Sache gewesen und auch sicher für die Spieler nicht einfach zu hören, dass da dann Fans wirklich im Krankenhaus sind. Sind aber tatsächlich, das wusste man dann am Sonntag früh, dass also alle, ich glaube, es waren sogar 7 Leute insgesamt und alle 7 sind, oder 6, weiß ich nicht, 6 oder 7, alle sind jetzt also nicht lebensbedrohlich verletzt und alle wieder aus dem Krankenhaus draußen. Also insofern, das war dann noch geklärt, bevor die Schlussrunde so richtig an Fahrt aufnehmen konnte. Aber die haben natürlich richtig was abgedrückt. Der Vater von Xander Schauffele war im Interview und hat auch nur gesagt, naja, die sind halt um 4.30 Uhr dann aufgestanden morgens und morgens. Für die Studenten, die zuhören.
Nein, Entschuldigung. Das ist heute auch nicht mehr so. Das war früher, als wir das in dem Alter waren, da konnte man sich das noch leisten, nachmittags zu schlafen. Heute, glaube ich, geht das gar nicht mehr.
Ich habe in meinem Leben noch nie länger als 12 Uhr geschlafen. Das weiß gar nicht. Also auch nicht, wenn ich durchgefeiert habe. Ich weiß nicht, das hat irgendwas mit einer inneren Uhr zu tun. Bewundere die Leute, die den ganzen Tag.
Pflichtbewusstsein heißt das.
Ach so, stimmt, ja, ich bin Schwäbin.
Ich kann sagen, du bist doch Schwäbin, da ist das eben so, wie bei Herrn Schauffele übrigens.
Ja, genau, und Herr Schauffele hat dann auch im Interview gesagt, das ist natürlich schwierig und vor allen Dingen, du musst dann ja, nachdem du dann die dritte Runde abgeschlossen hast, hast du auch eine kurze Pause und dann musst du ja auch wieder dich gut aufstellen, musst dich auf der einen Seite ein bisschen entspannen, auf der anderen Seite aber natürlich auch, darfst du ja auch nicht komplett irgendwie rauskommen und das ist dann schon eine schwierige Sache. Und insofern, da haben alle Spieler, also besonders eben die, also je weiter vorne du platziert warst, desto mehr hast du ja noch spielen müssen, haben da also eine richtige Energieleistung vollbracht. Auch Rory McIlroy, der ja dasselbe Schicksal hatte und der auch tatsächlich dazwischen gesagt hat, ich gehe jetzt ins Hotel oder in sein vorübergehendes Heim da in Eastlake und lese ein Buch. Ganz interessant. Und das hat er auch gemacht und das da ging es irgendwie um, nicht um Digital Detox, aber um das Umgehen mit digitalen Medien. Mhm. Und seine Frau hat noch gesagt, na, das ist jetzt aber so ein bisschen witzig, weil dieses Buch lag auf seinem Nachttisch, wo es dann natürlich eigentlich auch nicht hingehört, aber gut.
Digital also, Minimalism von Cal Newport. Wer es lesen möchte, kann sich das gerne natürlich mal bestellen, mal gucken, sollte dann vielleicht das Handy tatsächlich nicht da drauf liegen haben. Sieht ein bisschen komisch aus.
Ja, also nun gut.
Aber nein, man weiß ja auch bei Rory McIlroy, was passiert, wenn er eben nicht auf digitale Hilfsmittel zurückgreift. Dann verpennt er auch gern mal eine Startzeit. Aber Erika war ja da, die hat ihn ja schon mal gerettet.
Ich wollte gerade sagen, die hat er ja lebenslänglich gebunden. Zumindest von der Intention her. Und da sollte also nichts mehr schief gehen. Genau, und insofern, also das ist schon eine Energieleistung und das ist ja, also es geht nicht um das Körperliche, natürlich sind die durchtrainiert und sind Athleten und können problemlos natürlich mehr als 18 Loch Golf pro Tag spielen. Es gibt natürlich auch Amateure, die mal irgendwie 2 18 Loch Runden gehen, wenn sie gerade crazy drauf sind oder 27, habe ich auch schon erlebt, das habe ich schon gemacht, wenn du 18 Loch spielst und bist so dermaßen unzufrieden, dass du sagst, so gehe ich jetzt nicht nach Hause, dann gehst du ja nochmal 9 und schaust, ob es besser wird. Meistens nicht, aber egal. Und und das ist einfach eine mentale Sache und du musst dann dranbleiben und du musst auch, also wie ja auch Rory im Originalton gesagt hat, als er auf diesen Score in Relation zu Even Par abgestellt hat, deswegen, in Anführungszeichen, deswegen habe ich mir an der 18 ja auch noch Mühe gegeben, wenn man das mal so ein bisschen frei übersetzt und den Birdie-Putt dann mich dann noch voll konzentriert, weil er eben bestimmtes Ergebnis spielen wollte. Und das ist aber ehrlich gesagt auch eben so eine Sache, wenn du da, an der 18 hätte er sich jetzt x Putts leisten können, da wäre es tatsächlich egal gewesen. Aber dieses Finden eines Turnierrhythmuses, auch im Sinne von, wie gehe ich in den Finalsonntag, ist ja der große Stein der Weisen für alle Golfspieler. Und McIlroy hat da jetzt im Laufe des Jahres wohl eine ganz interessante Sache gelernt. Da hat er drüber gesprochen und zwar hat er gesagt, er hätte manchmal einfach die Sonntage im Prinzip auf dieselbe Art und Weise behandelt oder wäre praktisch gleich rangegangen wie an einem Donnerstag und Freitag und das ist dann definitiv einfach nicht gut, weil er dann ein bisschen zu entspannt ist. Und er hat sich dann eben gerade bei dieser Runde mit Brooks Koepka in Memphis, wo er ja den Kürzeren gezogen hat, hat er eben gesagt, Brooks ist da rausgegangen, hat eine 65 geschossen und totales Turnier dominiert und auch mich. Und ich habe da verstanden, wenn ich der dominierende Player sein möchte, dann muss ich ein bisschen mehr so sein. I need to be more like that. Und er hat dann auch gesagt, und das ist halt auch Rory, das finde ich einfach eine sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Statement. I guess that's the ultimate compliment I can give Brooks is today I wanted to be a little bit more like him. Das ist großes Tennis, lieber Rory, weil deinen Opponenten, den du gerade besiegt hast, dann dahingehend zu umarmen, in Anführungszeichen, verbal, dass man sagt, hey, größtes Kompliment an dich, ich wollte einfach nur ein bisschen so sein wie du, ist natürlich ein Riesending, ist aber auch nicht abwegig, weil das ist tatsächlich so, vielleicht ist es das, warum Rory mir immer schon so sympathisch war, weil ich bin genauso auch manchmal einfach ein bisschen zu entspannt. Das hat auch einen großen Vorteil. Also in meinem Beruf zum Beispiel ist es so, ich bin Musikerin und da gibt's Leute, die Leistungsabfall haben, weil sie nervös auf die Bühne gehen. Und dann sich, also Adrenalin ist gut, Nervosität, zu viel davon ist schlecht. Bei mir war das immer so, ich hatte da überhaupt keine Probleme mit. Aber wenn du dann so kurze Peaks hast, wo du in kürzester Zeit einfach ganz, 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 ganz extreme Leistung bringen musst, ist es mir auch schon passiert, dass ich dann einfach zu entspannt war, too relaxed, zu wenig aufgeregt sozusagen, also zu wenig unter Adrenalin selbst gestellt. Und dann sind manchmal so Sekundenmomente dann vorbei, wo du sagst, oh, jetzt war ich irgendwie zu schluffig. Und das ist im Golfen ganz genau dasselbe, wenn du da rangehst und sagst, ja gut, okay, das kann in einer Amateurrunde funktionieren, aber wenn du in der Sonntagsfinalrunde unterwegs bist als Rory McIlroy, dann musst du dir so ein Ziel setzen. Und deswegen war diese Idee so gut. Ich bewundere ihn da sehr dafür. Das ist jetzt keine Riesenerkenntnis, haben vielleicht andere sich auch gesagt, aber dass er sagt, hey, ich will dieses Ding einfach nach Strokes gewinnen. Ich will gewinnen ohne irgendeine blöde Vorgabe durch irgendein FedEx Cup-System. Ich will der reine Turniersieger sein, der Rest ergibt sich dann.
Aber zu relaxed ist es vielleicht ein Vorwurf, den man Justin Thomas machen müsste. Der hat ja im Interview dann nach seinem Sieg letzte Woche bei der BMW dann auch gesagt, naja, ich gehe jetzt mit einer Mittwochsführung quasi in Turnier, das ist mal was ganz Neues. Ist das natürlich für ihn, hat er vorher noch nie gehabt, aber ist das vielleicht auch was, wo er sich dann vielleicht ein bisschen sehr drauf ausgeruht hat?
Ausgeruht nicht, dafür geht es ihm zu viel, also nicht bewusst.
Ja, nicht bewusst, aber, natürlich, aber vom Mindset her, naja, ich habe jetzt erstmal zwei Schläge Vorsprung, also das ist ja erstmal schon nicht verkehrt, mit so einem Polster mal drauf zu gehen, ich habe schon mal minus 10, die anderen müssen da erstmal hin. Rory ist ja zum Beispiel mit minus 5 gestartet.
Naja, also er hat tatsächlich gesagt, dass es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist, einfach nur ganz normal zu spielen. Und normal zu spielen war ja quasi die Rory-Rangehensweise. Und er hat dann eben gesagt, it's hard to just imagine everybody starts at zero when you don't. Also er hatte wahrscheinlich einfach zu viel Rechenexempel da im Kopf. Und ich weiß nicht, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, wie schwierig das ist, sich davon zu lösen. Ich weiß auch nicht, wie die Runde für Rory gelaufen wäre, wenn der mit minus 10 jetzt da rausgegangen wäre. Nicht die Runde, sondern alle vier. Das ist tatsächlich, glaube ich, also für den ersten Spieler ist es eine Aufgabe, sich da gut einzustellen. Auf der anderen Seite ist es so, Justin Thomas hat 4 Tage, weißt du, und wenn der jetzt irgendwie am ersten Tag eingebrochen wäre und dann alles irgendwie fast wieder aufgeholt hätte, hätte man sagen können, der kam mit der Ausgangssituation nicht zurecht. Aber die Situation war ja dann am zweiten Tag eigentlich schon wieder komplett relativiert. Da war er gut positioniert, aber eben nicht mehr weit vorne. Und könnte man jetzt auch sagen, hey, okay, das nehmen wir als Argument für Tag 1, aber du hast immer noch 3 Tage, wo du dann ja von hinten kommen kannst, wo du auf einmal wieder aufholen musst, wo du ja hinten liegst. Und der hat es einfach, also aus meiner Sicht, gerade wenn man sich ihn am Sonntag angeschaut hat, das war einfach nicht sein Wochenende. Das mag ja den Impuls oder den Startpunkt gehabt haben in dieser Führung, in dieser Vorgabenführung, die er da bekommen hat. Aber Justin Thomas hat ja auch in der Schlussrunde, ich meine, der hat so viele Sachen einfach Patz vorbeigeschoben, Schläge verrissen, hatte einen Shank dabei, das war aber die nachgeholte Samstagsrunde, glaube ich, noch, nicht, dass ich jetzt durcheinander komme, also praktisch als Sonntag früh, die zu Ende gespielte 3. Runde noch. Und hat da ganz vieles retten können, weil er einfach ein toller Golfer ist, aber der war definitiv nicht irgendwie so auf dem Punkt, wie es in der Vorwoche war. Insofern, ja, ist sicher eine blöde Ausgangsbedingung mit dieser Vorgabe, aber lasse ich nicht gelten für 4 Tage. Mhm.
Lass uns noch auf ein paar weitere Namen gucken. Ein paar Namen, die man normalerweise auch ein bisschen höher dann bei so einem Turnier erwartet. Justin Rose zum Beispiel, geteilter 26. letztlich. Aber vor allem auch Dustin Johnson, der hat auch eine Leistung gezeigt, die man lange nicht von ihm gesehen hat. Plus 10 am Ende, geteilter 29. Platz, damit zusammen mit Lucas Glover letzter geworden. 73, 72, 75, 73 zum 6. Mal in seiner Karriere, aber zum allerersten Mal seit langer Zeit 4 Runden über Paar in einem Turnier.
Ja, also weiß ich nicht. Also das ist schon krass. Da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte, wenn man das in diesem Ausmaß bei Dustin Johnson echt, glaube ich, also ich habe es noch nie so gesehen. Da hat so vieles nicht funktioniert. Aber ich meine, das kann auch vieles nicht funktionieren und du landest dann noch sanft auf Platz 20 oder so, aber er hat sich halt auch so richtig gegeben. Ich meine, gerade am Sonntag hat er losgelegt mit Bogey 1, 3, 4. Dann hat er an der 6. Birdie gespielt. Das ist dieses berühmte 6. Loch, wo auch Brooks Koepka ein Birdie gespielt hat, was ein paar 5 ist und das einfachste Loch eigentlich ist, also wo man eigentlich einspielen muss. Aber an der 8, wo natürlich, also der Golfplatz heißt East Lake und wo im Namen ein Lake drin ist, liegt auch manchmal am Platz einer und da ist halt die komplette linke Seite eben See und Wasser und er hat halt den Abschlag da schon mal irgendwie links ins Wasser gedroschen, musste dann droppen und hat sich dann tatsächlich irgendwie den Drop dann ins Rough, irgendwie so in so eine Bunkerlandschaft rein und dann irgendwie, dann war er auf dem Grün und hat aber immer noch irgendwie x Putts gebraucht und endet dann mit einem Triple Bogey auf einem mit einer 7 auf einem Par 4. Das ist alles, also es ging alles irgendwie in die Hose. Der war nicht annähernd in der Form, in der wir ihn sehen, also noch nicht mal in der mittelmäßigen Form, geschweige denn in der total dominierenden Turnierform. Der einzige Silberstreif am Horizont ist, dass er das Turnier mit einem Birdie beendet hat, was jetzt allerdings auf der 18 auch, also gerade wenn du unter keinem Druck mehr stehst und es geht nur noch um Platz 29 oder 30, gut, den Platz 29 hat er sich quasi mit diesem Birdie gesichert, damit er nicht alleiniger 30. wird. Aber ja, also abhaken und am besten vergessen. Also da kannst du jetzt wenig positiver draus ziehen, außer dass es halt einfach in die Hose ging.
Zwei Sachen vergessen wir nicht bei diesem Turnier. Sungjae Im zum Beispiel, der geteilter 19. wurde am Ende der einzige der PGA Tour Rookies, der es tatsächlich dann auch ins Tour Championship geschafft hat. 8 PGA Tour Rookies hat es immerhin in die Playoffs geschafft. Sungjae Im, Last Man Standing sozusagen, dann am Ende geteilter 19. geworden. Und wir vergessen auch nicht das, was Xander Schauffele auf der 3. Runde gemacht hat. Der hat nämlich das erste Hole-in-One seiner Karriere auf der PGA Tour gespielt. Auf der 3. Runde, nämlich auf der 9, diesem Par 3. Da hat er es geschafft. Das war das zweite Ass in dieser Woche bei dem Turnier. Und das 3. insgesamt in der Turniergeschichte in Eastlake. Also für Xander Schauffele dann auf seinem, man muss es ja eigentlich wirklich sagen, Lieblingsplatz, dann noch ein Grund mehr, diesen Platz mehr zu lieben.
Ja, also nice, wenn er da bei 240 Yards bei so einem Par 3, das ist ja nicht irgendwie so ein kleines Wedge-Schöttchen, was man da sowieso irgendwie wunderbar hinzirkeln kann. Also das war natürlich fantastisch. Ganz, ganz tolles Hole-out und insofern, ja, also ist es natürlich dann so ein, das gibt dir dann auch so ein bisschen ein Boost auf der einen Seite, wobei er in dieser Runde dann ja auch nur unterbrochen und dann kamen die ganzen Pars. Am Sonntag hat er witzigerweise dann tatsächlich, also in der 4. Runde, war ja alles am Sonntag, hat er tatsächlich dann nur ein Par spielen können an der 9. Also da sieht man dann, wie schwierig das eigentlich ist und sein kann, obwohl er da auch das Grün getroffen hat und alles schick, aber er hat halt noch 2 Putts gebraucht. Also nicht putten musste, hat es einfach besser geklappt. Böse, nein. Aber Xander Schauffele hat trotzdem gezeigt. Ich meine, er hat jetzt diesen 2. Platz, er hat Geld en masse. Da waren Rory McIlroy, von dem Brooks Koepka gesagt hat, also die sind da halt, das ist ehrlich gesagt, weißt du, sowas mag ich halt, wenn 2 Sportsmänner da sind, die sich da wirklich einen harten Fight liefern und die aber hinterher in der Lage sind, den Gegner stehen zu lassen und was Positives zu sagen und den eher noch aufzubauen. Und Koepka hat eben auch gesagt, selbst wenn es bei mir jetzt nicht so schlecht gelaufen wäre heute, also sprich jetzt mit seinen ganzen verhauenen Abschlägen und mit dem Putten, was nicht so lief, das heißt, wenn das alles besser gelaufen wäre, hat er gesagt, ich glaube nicht, dass ich Rory hätte stoppen können. Das ist auch ein Riesenkompliment, weil also das wäre dann theoretisch durchaus möglich gewesen, wenn er da nicht so viel in die Binsen gesetzt hätte. Und das ist aber halt auch ein Kompliment, das anerkennt, dass Rory McIlroy einfach wirklich einen sehr, sehr guten Tag hatte. Und er hatte diesen Willen, und selbst ein Brooks Koepka sagt über Rory McIlroy, wenn der dann so spielt, wenn der so in Fahrt ist, wenn der in the zone ist sozusagen, dann ist es halt auch einfach richtig geil anzugucken, oder halt, es ist einfach tolles Golf. Und wenn selbst Koepka das so sagt, dann fühle ich mich so ein bisschen besser, weil ich auch dauernd sage, weil dann ist es nicht zu sehr gefärbt von irgendwelchem, ich bin Rory-Fan, sondern es ist einfach eine objektive Sache. Also Rory McIlroy ist ein Ausnahmegolfer, natürlich, Brooks Koepka ist es auch. Und es gibt einfach Momente, in denen der eine dann den Kürzeren zieht und Momente, in denen der andere den Kürzeren zieht, und trotzdem können sie wunderbar miteinander umgehen und sind, was ja sehr sympathisch macht, auch noch wirklich Spieler, die einfach da jetzt nicht ewig rummachen, sondern die einfach ein ganz normales, also nicht Slowplay verdächtig, im Gegenteil, ja, beide sind ja große Kritiker von Slowplay, und die spielen ihr Ding runter. Das ist wirklich ein Schlussflight, der Spaß macht zuzugucken, wo du nicht denkst, ach Gott, was machen die denn jetzt schon wieder? Die haben das runtergespielt, die mussten manchmal warten, weil tatsächlich die Flights davor dann ein bisschen langsam waren. Und ansonsten war das richtig tolles Golf. Natürlich diesmal mehr von Rory, weniger von Brooks Koepka. Aber ich denke, das wird bei nächster Gelegenheit dann auch wieder anders sein.
Da freuen wir uns drauf. Die neue PGA-Tour-Saison, die geht ja schon quasi nahtlos wieder los. Also die alte ist zu Ende, die neue, die fängt dann an mit der Fall Series. Da geht's dann erstmal etwas langsamer wieder los. Aber die großen Namen werden uns trotzdem weiter begegnen. Rory sicherlich auch nochmal wieder auf der European Tour. Ich denke, das werden wir bei der Rolex Series sicherlich dann auch ihn dann nochmal vermelden können. Apropos European Tour, das ist unsere nächste Station hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Scandinavian Invitation, und auch da ging's hoch her, da gab's tolles Golf zu sehen. Einen strahlenden Sieger mit Erik van Rooyen, der seinen allerersten Turniersieg feiern konnte auf der European Tour, und auch Henrik Stenson, der hat zwar schon eine relativ lange Karriere hinter sich, aber trotzdem eine Premiere feiern dürfen. Gleich mehr hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
European Tour, jetzt Station hier bei uns bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zum Scandinavian Invitation in Göteborg. Ehemals hieß das Ganze Nordea Masters, jetzt ein neuer Name und auch ein neuer Sieger auf der European Tour. Erstmalig nämlich Erik van Rooyen, der Südafrikaner, gewinnt in seinem 65. Turnierstart dann auch endlich mal auf der European Tour. Minus 19 am Ende sein Score kurz vor Ende. Dann nimmt er doch tatsächlich Matthew Fitzpatrick dann auch noch den Sieg von der Kelle, kann man fast sagen. Minus 19, also van Rooyen, Matthew Fitzpatrick minus 18, Einschlagvorsprung letztlich für den Südafrikaner. Und auf dem geteilten dritten Platz ein weiterer Südafrikaner, nämlich Dean Burmeister und Henrik Stenson, der Lokalmatador, der Patron dieses Turniers. Und der hat auch was geschafft, was ihm vorher in seiner Karriere noch nicht so gelungen ist. Dazu kommen wir gleich. Vorher gucken wir auf Erik van Rooyen und hören ihn vor allen Dingen im Interview mit der European Tour seine Gefühle nach dem großen Sieg. Und er war ja doch verständlicherweise ziemlich begeistert.
Yeah, it's pretty crazy. On 17 even, I got a little emotional, and you know, the tournament was far from done, so just over the moon. I mean, that putt on 18, you know, hands are shaking, knowing that, you know, I've got to make it to win, and you hit it and you're like, okay, stay up, and it goes in. I mean, yeah, you can't really describe it. I'm over the moon.
Also absolut außer sich, over the moon, bisschen sprachlos. Er hat die 17 angesprochen, Desiree. Das war dann nochmal eine Schrecksekunde für ihn. Da hat er nämlich dann sein erstes Bogey des Tages gespielt. Lag da letztlich zunächst ja noch in Führung, dann nach diesem Bogey, dann allerdings hinter, beziehungsweise Schlag gleich mit Matthew Fitzpatrick, mit dem er sich dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hat. Was war an der 17 los? Das wurde er auch nochmal gefragt von den Kollegen der European Tour. Waren es die Nerven, Erik van Rooyen?
No, not really. I should say not more than any other time during the day. I was slightly nervous throughout the whole day. It was a good putt. I just didn't hit it quite hard enough. I should have hit it in the back of the cup and I didn't. So, but that's okay. You know, Alex and I, we were going to judge ourselves based on how well we committed on every shot. And I did that. So I'm okay with it.
Also kann er am Ende mit leben. Kann ich verstehen. Also das Ergebnis war ja auch positiv.
Ja, das ist da, ist okay. Nein, es ist dann einfach, ich meine, wenn du an der 17 dann schon das Bogey spielst, ist es einfach die Leistung in der 18 dann das Birdie zu bringen, was du bringen musst. Ich meine, das ist ein Par 5, das ist ein Loch, an dem du ein Birdie eigentlich spielen musst. Fast alle aus der Führungsgruppe, also aus den Top 10 mehr oder weniger, haben das Birdie da gespielt. Aber wenn du natürlich in dieser Situation bist, wie Van Rooyen, dass dir das gerade so ein bisschen droht zu entgleiten auf der 17, ist es dann eben doch schwierig. Und ich glaube ihm auch nicht, dass er da nicht nervös war in dem Sinn. Also da spielt es schon alles mit, wenn du weißt, du musst ein Birdie spielen, weil der andere ist schon im Clubhaus mit minus 18 und du brauchst die minus 19. Das ist dann einfach, da musst du dann da sein. Und das hat er gut umgesetzt. Und es gibt viele Reaktionen auf Social Media, wo viele European Tour Kollegen sagen, hey, es war im Prinzip überfällig und lots more to come. Also Siege in dem Fall. Erik van Rooyen ist ein Spieler, der in dieser Saison wirklich ganz, ganz klar sehr oft sehr weit vorne aufgetaucht ist in den Leaderboards, auch einige Male echt knapp dran war und es dann noch nicht wirklich verwerten konnte zu einem Sieg. Und jetzt hat er es durchgezogen. Das ist für ihn ganz wichtig. Für Fitzpatrick ist es natürlich blöd. Der hätte da sicher gerne natürlich gewonnen. Der war auch ein Tipp von vielen, vielen Kollegen, auch von Sky, von dem Podcast. Und insofern, sorry, der Tipp hat nicht funktioniert, blöd. Aber Fitzi hat halt auch gesagt, wenn ich nicht in der Lage bin, ihm diesen einen Schlag abzunehmen, weil sie ja beide denselben Tagescore von minus 6 gespielt haben, dann soll es halt auch nicht sein. Insofern, ja. Was ich übrigens noch sagen wollte, ganz allgemein zu dem Turnier und was auch Thomas Björn geäußert hat. Thomas Björn hat getwittert, sinngemäß, ich habe den Tweet jetzt gerade nicht vorliegen, aber er hat halt gesagt, wir müssen auf der European Tour viel, viel mehr unsere Top-Spieler als Galionsfiguren nutzen. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass Henrik Stenson und auch Alex Noren, gut, der war jetzt da etwas weiter unten im Scoreboard, aber das sind natürlich die Home Heroes in Schweden und wenn die beiden nicht am Start sind, hat das Turnier einfach nicht diese Aufmerksamkeit. Und das hat letztes Jahr darunter gelitten. Und dass die natürlich da jetzt wirklich vor Ort waren, gerade speziell Stenson, der ja auch einfach ganz, ganz lange ja noch für den Turniersieg auch in Frage kam, bis fast zum letzten Tag, hat dem Turnier einfach unglaublich geholfen, hat die Zuschaueranzahl gepusht, hat die Stimmung befördert. Und er hat halt gesagt, das müssen wir in allen Ländern ausnutzen. Das muss auch in Molinari natürlich in Italien bei den Italian Open machen, die Franzosen in Frankreich und so weiter. Und er hat das halt sehr, sehr rausgestellt. Ich meine, dass Henrik Stenson jetzt da gespielt hat und auch Alex Noren liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie das FedEx-Cup-Finale nicht erreicht haben und nicht unter den Top 30 waren. Insofern weiß ich nicht, ob ich Ihnen das wünschen soll, dass das im nächsten Jahr wieder so ist. Ist natürlich die Frage, ob das Turnier dann an genau derselben Stelle ist im Schedule. Das weiß ich jetzt im Moment gar nicht. Aber natürlich war das eine Riesenshow und du hast auch in der ganzen Woche auf Social Media und natürlich sicher auch vor Ort gesehen, wie natürlich Stenson da wirklich gerackert hat, buchstäblich, um auch wenn Schweden natürlich wirklich ein Land ist, wo viele Golfinteressierte sind, aber um den Golfsport da voranzubringen. Und das ist einfach, ich denke, die European Tour als die kleinere Tour, als die leider nun mal unterm Strich untergeordnete Tour zur PGA Tour, muss über diese Persönlichkeiten gehen, müssen auch Tourspieler dann einfach ihre Länder dann vertreten und auch so ein bisschen pushen. Und nicht umsonst hören wir ja sehr oft, nach einem Sieg von einer Person XY, dass sie hofft, damit den Golfsport in ihrem Land voranzutreiben. Das ist natürlich potenziert, wenn du womöglich auch noch in deinem eigenen Land gewinnst. Aber das gilt ja auch schon so, weil nur durch Siege bist du letztendlich beim Golfen in der Berichterstattung überhaupt vorhanden, weil wir sind nicht die USA, da ist das nicht so geläufig. Und das ist auch in anderen europäischen Ländern so, dass natürlich die Turniersieger diejenigen sind, die da Aufmerksamkeit erregen. Und das hat Thomas Björn, finde ich, sehr, sehr gut angesprochen. Und mal sehen, was draus wird.
Aber Henrik Stenson hat auch dafür gesorgt, dass er in den Schlagzeilen ist. Nicht nur unbedingt durch Platz 3, das ist ihm ja in seiner Karriere dann doch schon öfter passiert, aber ein Hole-in-One auf der European Tour, das hat er jetzt in Schweden in seiner Heimat zum allerersten Mal geschafft, nämlich auf der Schlussrunde auf der 6. Da hat er dann tatsächlich mit dem ersten Schlag eingelocht und das erst selber so gar nicht so richtig mitgekriegt, weil er den Cup nicht richtig sehen konnte. Hier ist er im O-Ton mit der European Tour.
Yeah, I mean, unfortunately, we couldn't see the bottom of the pin. I hit a very nicely struck 7-iron, and it was flying straight at it. So I had my hopes, you know, and it was kind of sitting down in a bowl and it was going straight at it. The reactions, I don't think all of the crowd could see it either. Some seemed more excited than others, and it wasn't until we reached the front of the green I realized that it was in the hole. I didn't see a ball.
Ja, und er ist auch entsprechend mit seinem Iceman-Gesicht dahin gelaufen. Also man wusste erst gar nicht, hat er es nicht gesehen oder ist das einfach seine coole Reaktion auf ein Hole-in-One? Also hätte beides sein können.
You never know, wenn Henrik Stenson im Spiel ist. Da muss ich übrigens, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt zusammen, weil ich hab's nicht abgespeichert. Da gab es einen unglaublich tollen Social-Media-Beitrag, den, glaube ich, die European Tour gepusht hat. Müssen wir also finden. Und zwar Tiger hat ja, ist ja unterwegs, also Tiger Woods für die Golffreunde. Nein, der hat ja auf Golf-TV, wird der jetzt ja immer so ein bisschen persönlicher gezeigt und sagt so, gibt so mehr so seine Emotionen raus und plaudert auch mal über dies und das. Das ist ja auch nett und auch für die Fans ganz nett. Und dann hat er aber tatsächlich halt irgendwann mal ging es drum, da war so ein Frage-Antwort-Spiel auch mit seinem Caddy. Und dann ging es drum, wer ist der lustigste Spieler auf der Tour oder the funniest player, glaube ich, war die Frage. Und dann hat er nur gesagt, naja, Henrik Stenson glaubt, dass er der lustigste wäre, ist er aber eigentlich gar nicht so sinngemäß. Da habe ich schon so ein bisschen gedacht, wow, da werden wir nochmal drauf zurückkommen mit Sicherheit. Und prompt hat dann Stenson reagiert und hat dann natürlich gesagt, so ja, also der Grund, warum Tiger manchmal so das Gesicht verzieht, wenn er über den Platz geht, ist, weil er über seine Witze lacht, die eben doch viel besser werden, als er es hinstellt. Also das war eine nette Auseinandersetzung. Ich meine, diese Social Media, ehrlich gesagt, also ich brauche es nicht unbedingt, auch wenn das jetzt schon irgendwie so ein bisschen mit den Augenzwinkern ist, aber dass Luke Donald und Phil Mickelson da aneinander geraten, was auch passiert ist, als es gerade um Slow Play und so ging. Und also das finde ich dann immer so mittel, aber diese Stenson Woods Geschichte, die ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ich bin mir sicher, wenn die das nächste Mal miteinander im Flight sind, wird da wieder irgendwas nachkommen.
Die beiden haben auf jeden Fall Grund zu lachen. Erik van Rooyen hatte Grund zu lachen. 150. Sieg auf der European Tour von einem Südafrikaner, sein allererster. Wenn wir dann allerdings auf das Ergebnis der Deutschen gucken, dann vergeht uns das Lachen mal wieder ein bisschen. Immerhin 2 im Cut. Bernd Ritthammer geteilter 59. mit -4 und Max Schmidt, der hat es auch so gerade reingeschafft als 72. mit even par.
Ja, wobei mir die Scorekarte mit 69, 69, 71, 71 mathematisch gesehen gespiegelt so irgendwie gut gefällt. Nein, die gefällt mir natürlich nicht.
Sieht auch erstmal gut auch aus, ist ja immerhin unter Paar, aber trotzdem, beziehungsweise so ums Paar rum.
Genau,
70 Kurs war es, genau, ja.
Genau, even Paar. Zweimal ein Schlag drunter, zweimal ein Schlag drüber. Nette, ist noch nicht mal symmetrisch, aber nette Analogie. Aber ja, das ist jetzt nicht ganz so glücklich. Ich glaube, dass beide Spieler da bessere Scores spielen können, auch auf diesem Platz bessere Scores spielen können, war aber nicht der Fall in dieser Woche. Noch enttäuschender sind tatsächlich die verpassten Cuts von Maximilian Kiefer und Marcel Siem, die beide mit +3 und +5 aber mal so richtig am Cut vorbeigeschrammt sind. Geteilter 106., geteilter 121., das hilft nicht für die Scorekarte, das ist auch nicht, nein, aber für die Tourkarte, meinte ich jetzt. Bei Maximilian Kiefer ist da jetzt nicht unbedingt, da brennt es nicht, der liegt auf Platz 80 im Race to Dubai. Aber Marcel Siem natürlich immer noch deutlich weit entfernt von irgendeiner Tourkarte auf Platz 182, genauso wie übrigens auch Bernd Ritthammer mit 169. Max Schmidt krebst so um den Platz 100 rum, im Moment 102, das ist noch ganz okay, aber ja, also das wäre schon schön, wenn da mal so ein paar Ergebnisse weiter oben noch kommen würden. Die Saison ist noch länger und da gibt es einfach auch noch die Möglichkeit, dass sich noch andere Spieler nach vorne spielen. Also Schmidt und Kiefer müssen da dringend auch Form jetzt gewinnen wieder.
Die Saison ist zum Glück noch länger, unsere Sendung auch, denn wir haben ja auch noch die Ladies am Start. Wir schauen ja auch noch auf die LPGA Tour und auf die Ladies European Tour hier gleich bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und einen kleinen Querverweis habe ich podcast-technisch auch noch für euch, denn heute beginnen ja auch die US Open in Flushing Meadows in Sachen Tennis und da sind unsere Kollegen von Chip & Charge natürlich wieder dran, Andreas Thies und Philipp Joubert. Die halten euch über das aktuelle Geschehen in Flushing Meadows bei den US Open selbstverständlich auf dem Laufenden. Chip & Charge bei uns auf meinsportpodcast.de, bei iTunes oder mit dem Podcatcher eurer Wahl. Genau auf den gleichen Weg zu hören wie natürlich nur Golf. Und nur Golf geht bei uns gleich weiter mit den Damen.
90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und im Blick auf die Damentouren, CP Women's Open, LPGA Tour Aurora, Ontario in Kanada. Und dort hat am Ende Jin Young Ko aus Südkorea gewonnen. Minus 26, ihr Endscore. 5 Schläge vor Nicole Broch-Larsen. Die liegt bei minus 21 auf Platz 2. Und Platz 3 teilen sich Lisette Salas und Brooke Henderson. Also die Lokalmatadoren Brooke Henderson am Ende geteilte Dritte und aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich geteilter 7. Platz für Caroline Masson, Desiree.
Ja, sehr, sehr schön. Vor allen Dingen hat sie sich echt nach vorne gespielt, weil mit der 71 ist sie eigentlich gar nicht so doll ins Turnier gestartet. Also nicht nur eigentlich, sie ist nicht gut ins Turnier gestartet und hat dann aber sukzessive aufgeholt. 69, dann die 66 am Moving Day natürlich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und auch die 67 am Finaltag, das hat ihr dann den Top-10-Platz gesichert, respektive sogar jetzt eben Top 7. Und ja, am Finaltag siehst du einfach an den Einzelscores, die zwei, die da tatsächlich den Rhythmus vorgegeben haben, waren Jin Jong Ko. Wenig überraschend mit einer 64, bei der Dame überrascht mich gar nichts mehr. Also die hat da ihren besten Score am Sonntag gespielt. Und Lisette Salas hat tatsächlich eben auch eine 64 gespielt, kam aber natürlich von 7 Schlägen weiter hinten und hat sich dadurch nur in großen Anführungszeichen auf Platz 3 vorspielen können. Zusammen mit Brooke Henderson, aber eben auch Henderson und Larsen nur mit einer 69, also das sind 5 Schläge Unterschied bei den top-platzierten Spielerinnen im Sonntagscore. Und da siehst du schon, was da einfach möglich war, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und Caroline Masson mit der 67 ist da, finde ich, sehr, sehr gut dabei gewesen und wird sich über die Top-7-Platzierung freuen. Solheim Cup steht vor der Tür und auch Easy Gabsa ist noch auf einem geteilten 35.
Kann sich auch absolut sehen lassen, aber weil du sagtest, bei Co. überrascht dich gar nichts. Sie hatte auch Hilfe, wie sie hinterher raus erklärt hat.
I felt, but God helped me a lot on the course. Especially 18 holes, I hit a little left, but kicked right. So first cut, and then I made birdie. Really, first of all, thank you God. Yeah.
Also höhere Mächte im Spiel bei ihr, aber sie hätte möglicherweise auch ohne die Hilfe an der 18 gewonnen. Ihr Vorsprung natürlich recht groß und der Vorsprung in der Saison, also es unterstreicht eigentlich alles, was sie bisher gezeigt hat in diesem Jahr.
Liebe Jin Jong Ko, wenn du vorher schon 7 Birdies gespielt hast, ist es nicht Gottes Hilfe, wenn da an der 18 dann mal ein kleiner Lucky Bounce dazu kommt. Sorry, also nein, ihren Glauben in allen Ehren. Und das ist ja, finde ich ja klasse, wenn man sich da irgendwie so zentrieren kann und worauf auch immer man das zurückführt. Aber ihre Leistung ist einfach echt das makellos bogeyfrei. Haut da mal eine Minus 8 am Finaltag raus. Also das ist richtig toll, das ist toll mit anzusehen. Wessen Hilfe auch immer da dahinter steckt, ich führe es auf ihr golferisches Können zurück und sie hat sich da einfach erneut von ihrer besten Seite gezeigt. Das ist eine tolle Spielerin und das macht einfach Spaß, dazu zu schauen.
Definitiv. Und jetzt gucken wir noch auf die Ladies European Tour. Auch da haben wir ein Ergebnis zu vermelden. Czech Ladies Open nämlich. Die wurden ausgespielt an diesem Wochenende und Carly Booth aus Schottland, die hat am Ende gewonnen mit minus 9 Einschlag vor Charlotte Thompson aus England und Ines Meissonier aus Frankreich und Hayley Davis und Sanna Nutinen, die Engländerin und die Finnin ebenfalls auf dem geteilten zweiten Platz. Und hinter diesem geteilten zweiten Platz, da kommt schon mit Olivia Cohn die beste Deutsche auf dem sechsten. Minus sechs, also drei Schläge Rückstand.
Ganz genau. Und nicht zu vergessen, direkt dahinter mit nochmal einem Schlag mehr, das sind Laura Fünfstück und Caroline Lampert auf einem geteilten siebten Platz mit noch ein paar anderen Spielerinnen. Ganz, ganz tolles Teamergebnis der deutschen Damen. Und auch Esther Henseleit hat sich noch wirklich nach oben gespielt, ist auf einem geteilten 20. Platz gelandet. Ist leider zum wiederholten Mal einfach unglaublich schlechtes Turnier gestartet. Das ist so ein ihr Markenzeichen zurzeit. Sie hat sehr, sehr lange, im Prinzip bis zu den beiden Majors, Evian und British, hat sie ja unglaubliche Ergebnisse gebracht, war da immer Top 5, Top 3, ganz, ganz oft ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt, und die Major Auftritte waren dann nicht ganz so toll bei ihr, also vorsichtig formuliert, und seither ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, der Wurm drin, das ist aber auch einfach, mein Gott, in so einer Saison, da gibt's Höhen und Tiefen. Im Moment ist es gefühlt eher eine Tiefe, wobei sie jetzt sich da wirklich mit der 74 ja dann mit einer Hypothek auf die zweite Runde begeben hat aber da dann eine 72 gespielt und am Schlusstag dann unter Par die 69 mit einer minus 3. Du siehst dann irgendwie buchstäblich bei ihr ganz oft, wie sie einen schlechten ersten Tag hat und dann von Tag zu Tag besser wird. Sie ist eine Kämpferin, sie wird auch wieder weiter vorne liegen. Ist jetzt im Moment gerade nicht so ihre Phase. Dafür springen aber die anderen drei ganz meisterhaft ein. Das, in großen Anführungszeichen, einspringen.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Wirklich gut unterwegs, und das hoffen wir natürlich auch, dass sie das in den nächsten Wochen dann weiter sein werden. Wir hoffen natürlich irgendwie auch auf die Trendwende bei den deutschen Herren, dass es da dann auf der European Tour auch nochmal in die bessere, in die richtigere Richtung für sie auf jeden Fall geht. Wenn es passiert oder wenn es nicht passiert, ihr hört es auf jeden Fall hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir haben das alles für euch im Blick, schauen auf die Touren dieser Welt und versorgen euch mit den wichtigsten Erkenntnissen in Sachen Golfsport hier bei uns im Podcast, mehrfach wöchentlich auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Ihr könnt uns hören direkt bei uns auf der Webseite oder natürlich auch mit iTunes oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Dort könnt ihr uns, sofern die Möglichkeit im Podcatcher gegeben ist, natürlich auch gerne eine kleine Bewertung dalassen. Rezensiert uns bei iTunes, gebt uns Feedback. Was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut? Was würdet ihr gerne anders haben? Das nehmen wir gerne auf, freuen uns natürlich von euch zu hören. Wir würden uns selbstverständlich auch über ein paar Sternchen freuen, die ihr uns gerne dalassen könnt. Das war's für diese Woche. Malte Asmus sagt danke sowohl an euch fürs Zuhören und auch an meine Kollegin Desiree Wolf für die Begleitung auf diesem, ja, Flight.
War mir ein Vergnügen.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.